Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen, wenn ich uns den Predigttext für heute Morgen verlese. Ich mache weiter mit der Reihe durch die Apostelgeschichte. Wir kommen heute zur Apostelgeschichte Kapitel 13. Apostelgeschichte Kapitel 13, ab Vers 44. Hier heißt es in Gottes Wort: Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Die Juden aber erregten die anbetenden, vornehmen Frauen und die Ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Sie aber schütteten den Staub von ihren Füßen, gegen sie ab und kamen nach Ikonion. Die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Amen. Amen. Lass uns beten. Vater, um eben diese Freude durch deinen Heiligen Geist bitten wir dich jetzt. Denn auch wir haben uns versammelt, um dein Wort zu hören, dass du zu unseren Herzen sprechen kannst. Und so bitten wir dich, tu es um deines Sohnes Willen. Segne uns um Jesu Willen durch dein Wort in dieser Stunde. In Jesu Namen beten wir all dies. Amen.
Amen.
Amen. Nehmt gerne Platz. Sicher hat jeder von euch schon mal beobachtet, wie bestimmte Insekten vom Licht angezogen werden. Wie sich so ein ganzer Schwarm um eine Lichtquelle sammelt und darum kreist. Das ist aber nicht bei allen Insekten der Fall. Es gibt bestimmte Kriechtiere, die flüchten vor dem Licht, die scheuen das Licht. Irgendwelche Schabentiere, Kellerasseln oder Kakerlaken oder sonst was. Sie sind lichtscheu. Das heißt, sie flüchten, sie fliehen, sobald das Licht angeht, so schnell sie können. Das heißt, die einen suchen das Licht und sammeln sich darum, die anderen scheuen sich vor dem Licht, flüchten, so schnell sie können. Hier in unserem Predigttext geht ein Licht an, ein ziemlich helles, großes Licht. Und die einen Menschen, die kommen und werden von diesem Licht angezogen. Und die anderen scheuen sich so sehr davor, dass sie das Licht so schnell wie möglich loswerden wollen. Die einen werden angezogen, die anderen werden abgestoßen. Wir sehen hier zwei Reaktionen auf das Licht. Was für ein Licht! Nun, der Apostel Paulus und Barnabas sind auf ihrer ersten Missionsreise. Sie sind gerade in der Stadt Antiochia in Pisidien, das ist die heutige Türkei. Und sie predigen dort am Sabbat. Und was predigen sie? Schaut da mal Vers 47. Denn so hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde. Wenn Jesus Christus verkündigt wird, geht ein Licht an. Denn wenn Jesus als der Erlöser, als der Heiland, als der Retter der Welt verkündigt wird, dann leuchtet Jesus Christus das Heil allen auf, die in Finsternis sitzen, in der Finsternis der Sünde und der Verlorenheit. Wenn der Name Jesu als der Retter und der Herr verkündigt wird, dann geht Unsichtbaren das Licht an. Hier geht das Licht an. Hier wird das Evangelium verkündigt. Und wie reagieren die Menschen darauf? Nun, wie gesagt, die einen werden angezogen, die anderen werden abgestoßen. Lass uns mal diese beiden Reaktionen ein bisschen genauer anschauen. Ich möchte gerne 5 Dinge sagen über diese Leute, die fliehen. Und 5 Dinge über die Leute, die angezogen werden. wie unterscheidet sich das? Wie genau sieht das aus? Also lass uns zunächst einmal die Leute anschauen, die fliehen vor dem Licht. Die erste Bemerkung zu ihnen ist, diese Menschen hören nicht, sie sehen nur, und zwar das, was ihnen nicht gefällt. Schaut mal, Vers 44 und 45. Also am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt. Also da kommen Menschen, um zu hören, und von den Juden heißt es einfach nur, sie sahen. Fast die ganze Stadt kommt zusammen, um Gottes Wort zu hören, als die Juden aber die Volksmengen sahen. Anstatt dass sie zuhören, fällt ihnen nur auf, was ihnen nicht gefällt. Anstatt dass sie ihre Ohren öffnen, nein, richten sie ihre Augen auf etwas, was ihnen nicht gefällt. Ihr Herz, heißt es hier, wurde erfüllt mit Eifersucht. Das heißt, sie sind schon so überfüllt mit ihren Ansichten, die sie haben, mit ihren negativen Gefühlen, dass sie gar nicht mehr bereit sind, irgendwie zuzuhören. Ich habe das immer wieder beobachtet, sicherlich auch, wenn man, sagen wir mal, Freunde oder Bekannte oder Verwandte einlädt, die nicht Christen sind, dann muss man doch oft feststellen, dass diese Personen gar nicht zuhören. Dass sie eher beobachten und vielleicht etwas suchen, wo sie irgendwie dran Anstoß nehmen können. Irgendetwas, was ihnen nicht passt, was sie dann herausgreifen als Entschuldigung dafür, dass sie gar nicht zuhören wollen. Manche Menschen sind schon so erfüllt mit negativen Gedanken, dass sie gar nicht mehr neutral irgendwie an die Sache rangehen können und irgendwie ihr Herz erfüllen lassen können von Gottes Wort, weil ihr Herz schon erfüllt ist mit negativen Gefühlen. Da kommen dann Menschen zum Gottesdienst und sagen, ja, und wie fandest du es? Der Gesang war viel zu laut oder der Gottesdienst war viel zu lang oder all die Leute sind so komisch. Irgendwie etwas dergleichen. Man sieht etwas, man richtet seine Augen auf etwas und das Herz wird erfüllt mit negativen Gefühlen, so dass die Menschen gar nicht mehr das Wort Gottes hören. Und in Wirklichkeit ist das ein Herzensproblem. Böse Gedanken und Emotionen. Also was ist mit den Menschen, die irgendwie, wie die abgestoßen werden vom Licht? Sie haben ein Herzensproblem. Warum fliehen manche vor dem Licht, vor dem Wort des Christus? Nun, weil ihr Herz mit Bosheit erfüllt ist. Kennst du solche Menschen, die zum Gottesdienst gekommen sind und die eigentlich nur Sachen gesehen haben, wo sie irgendwie dran Anstoß nehmen und ihr Herz schon, als sie gekommen sind, siehst du es ihnen eigentlich schon an, war ihr Herz schon gefüllt mit negativen Ansichten. Vielleicht kennst du solche Leute, aber vielleicht bist doch du so jemand. Dass du jetzt hierher kommst und setzt dich hier hin und anstatt, dass du jetzt wirklich zuhörst, denkst du über Dinge nach, die dich stören. Vielleicht auch an anderen. Du denkst drüber nach, wie komisch der ist. Oder hast irgendwelche anderen negative Gefühle, die ja letztendlich dein Herz erfüllen, so dass du gar nicht mehr recht zuhören kannst und eigentlich nur Dinge siehst, statt zu hören, was Gott sagt. Das ist ein Herzensproblem. Ungute Gefühle zu haben, anstatt zu kommen und das Wort Gottes zu hören. Denn es verhindert, dass du von ganzem Herzen zuhörst, wenn dein Herz erfüllt ist mit bösen Gedanken. Das ist das Erste, was ich hier sagen möchte zu diesen Menschen, die abgestoßen werden von dem Licht. Das Zweite ist, diese Menschen, die haben häufig eine religiöse Fassade. Also nicht alle, die irgendwie vor dem Licht fliehen, sind irgendwie bekennende Atheisten. Denn wer sind denn hier in dem Text die Menschen, die das Licht ablehnen? In Vers 45 werden sie die Juden genannt. Und Vers 46 informiert uns, dass das Wort Gottes in erster Linie auch an die Juden ging. Das heißt, sie sind doch das Volk, das über Gott Bescheid wusste, das schon viel Wissen hatte über Gott. Und dann heißt es in Vers 50, die Juden aber erregten die anbetenden, vornehmen Frauen. Also wer stellt sich denn hier gegen das Licht? Gegen die Predigt von Christus? Nein, die Juden. Und die waren religiös. Die meinten, Gott zu kennen. Und dann auch noch die anbetenden, vornehmen Frauen, die als fromme galten im Volk, die moralisch so einen hohen Wert hatten. Ja, also keine Atheisten hier. Und wahrscheinlich haben diese Leute auch religiöse Argumente gebracht, als sie Paulus und Barnabas widersprachen. Hier sehen wir, wisst ihr, vom Licht zu flüchten, meint nicht unbedingt vor Religion an sich zu flüchten. Nein, ein Mensch kann sagen, ich glaube an Gott und ich bete auch an und ich nehme teil an religiösen Treffen. Ich bin Teil einer religiösen Gruppe. Das heißt aber noch lange nicht, dass jemand angezogen ist vom Licht. Dass er echte Heil und Erlösung sich wünscht und sucht. Denn ganz oft, wenn du mit religiösen Menschen redest, die vielleicht auch in einen Gottesdienst gehen und dieses und jenes machen und sozial irgendwie aktiv sind, wenn du dann auf diesen Punkt kommst, dass Jesus Christus der Erlöser ist, dass wir Buße tun müssen, dass wir umkehren müssen zu ihm, dann kommst du zu dem Punkt, wo sie sagen, nein, danke. Kennst du solche Leute, die einen frommen Look haben, die irgendwie religiös sind, schon? Die nicht behaupten, dass sie Atheisten sind, die irgendwie auf Moral und Anstand achten wollen. Aber in Wirklichkeit sind sie weit entfernt vom Licht. Kennst du solche Leute? Aber vielleicht bist du ja auch so jemand. Vielleicht bist du so jemand, der nach außen hin sehr religiös ist. Und vielleicht ist das nur im Inneren, dass du... Ja, wer verbannt denn hier die Prediger dort aus dem Gebiet? Das sind diese frommen Juden und die anbetenden Damen dort. Ja, vielleicht verbannst du den Prediger letztendlich nur aus deinem Kopf, aus deinem Herzen. Äußerlich sitzt du hier. Weißt du, ist es möglich, eine religiöse Fassade zu haben, aber doch nicht wirklich vom Licht angezogen zu sein, körperlich anwesend zu sein, aber das Herz mag ferne sein. Die dritte Beobachtung. Diese Abneigung von ihnen, die wächst mehr und mehr. Schaut doch mal, wie der Widerstand dieser Menschen wächst. So Vers 45, als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. Also sie hatten diese negativen Gefühle, als sie die Volksmengen sahen, fing mit negativen Gefühlen an. Und dann widersprechen sie, also sie haben gesagt, was du da sagst, das stimmt nicht. Und dann lästerten sie, das heißt, sie redeten schlecht über das, was gepredigt wurde und auch wahrscheinlich über die Prediger. Sie zogen über Jesus her, sie lästerten und sie lästerten wahrscheinlich Paulus und Barnabas. Aber dabei blieben sie nicht stehen, sondern der Widerstand wächst und wächst weiter. Als es dann nämlich weiter heißt in Vers 49, das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Die Juden aber erregten die anbetenden vornehmen Frauen und die Ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Das heißt, je mehr diese Menschen, die abgestoßen sind vom Licht, konfrontiert werden mit dem Licht, mit der Ausbreitung des Lichtes, desto mehr widersprechen sie und lästern sie. Und dann ziehen sie sogar andere Menschen mit hinein. Sie wollen andere Menschen davon überzeugen, dass das falsch ist. Und hier ziehen sie sogar den Staat mit rein, die Obersten des Volkes. Sie wählen jedes Mittel, das sie irgendwie wählen können, um gegen das Licht vorzugehen, wenn es auch Gewalt und Verfolgung und Vertreibung sein muss. Wir sehen hier, wie weit die Abneigung gegen das Licht gehen kann. Also erst diese innere Abneigung, man sagt vielleicht nichts, man ist nur irgendwie mit negativen Gefühlen erfüllt und dann kommt der Widerspruch und dann kommt der Spott und das Lästern und dann das Aufwiegeln anderer und dann das klare Bekämpfen, sogar Verfolgen und Vertreiben. Hauptsache, das Licht ist irgendwie weg. Manchmal, wenn man mit Menschen auf der Straße spricht, dann man hat noch überhaupt gar nichts gesagt und sie fangen schon an zu schreien und wild zu werden und voller Hass zu sein. Zu schimpfen und zu lästern. Obwohl man ihnen auch überhaupt nichts gesagt hat. Sie haben vielleicht nur das Traktat gesehen, wo drauf steht, wer ist Jesus Christus wirklich. Es reicht ihnen. Weil ihr Herz überfüllt ist von Hass gegenüber dem Licht und Abneigung. Kennst du solche Leute, die gegen das Licht vorgehen? Die schlecht reden. Schlecht denken. Spotten. Ja, vielleicht sogar bewusst dagegen vorgehen wollen, dass sie dich hindern daran. Dass sie sagen, geh nicht. Noch einmal, Gott bewahre, aber was ist mit dir? Vielleicht magst du nicht öffentlich widersprechen, aber innerlich? Vielleicht magst du äußerlich nicht lästern und irgendwie sagen, das war doch blöd, was der gesagt hat. Aber innerlich? Dass du innerlich in deinen Gedanken Prediger vertreibst und das, was gesagt wurde. Ihr Lieben, womit muss so eine Person rechnen? Wenn man die ganze Zeit von dem Licht flüchtet, wenn man doch die ganze Zeit das Licht hasst und es von sich stößt, womit muss man rechnen? Ja, dann muss man damit rechnen, dass das Licht irgendwann für dich aus ist, dass das Licht irgendwann für dich weg ist, dass es keine Möglichkeit mehr für dich gibt, dieses Licht zu sehen und dich diesem Licht zuzuwenden. Und das ist mein vierter Punkt. Was wir hier beobachten an diesen Menschen ist, dass Gott sich abwendet von ihnen. Er redet nicht länger zu ihnen. Ab Vers 46. Und Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht würdig haltet. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen, denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde. Gott hat zu ihnen geredet, sogar in erster Linie. Er hat viel zu ihnen geredet. Aber wenn ihr nicht hören wollt, dann schweige ich. Ich wende mich von euch ab und rede zu anderen, die hören werden. Gott wendet sich ab. Weißt du, das Licht, das dir gegeben wurde, das dir jetzt auch heute Morgen gegeben wird in der Predigt, es mag sein, dass es nicht wiederkehrt, wenn du es heute ablehnst. Also es gibt keine Garantie dafür, dass Gott dir weiter gnädig sein freundliches Angesicht leuchten lässt und dich einlädt, zu ihm zu kommen, wenn du ihn abstößt. Du hast keine Garantie dafür, dass Jesus weiter zu dir spricht, kommt her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Gott verspricht dir nirgendwo in der Heiligen Schrift, dein Leben lang zu dir zu reden. Weil du gar nicht weißt, wie lange du überhaupt hier noch auf Erden bist. Weißt du, wenn du heute seine Stimme ablehnst, kann es sein, dass er morgen nicht mehr zu dir sprechen wird. Verstehst du das? Gott wendet sich ab. Es gibt Menschen, die haben wieder und wieder und wieder Gottes Wort gehört. Und sie stoßen es von sich. Natürlich hoffen wir und beten wir, selbst für die hartherzigsten Menschen, dass sie sich noch bekehren. Denn wir haben Zeugnisse, Wissen von Menschen, die jahrzehntelang Gottes Wort gehört haben und sich erst sehr, sehr spät bekehrt haben durch Gottes Gnade. Ja, das gibt es. Aber dafür haben wir keine Garantie. Wir können hoffen und beten, dass Gott so gnädig ist. Aber Gottes Wort gibt uns viele Hinweise, dass die, die gehört haben und nicht hören wollten, dass sie damit rechnen müssen, dass Gott sich von ihnen abwendet. Darum, wer Gottes Licht in Gottes Wort ablehnt, muss damit rechnen, dass Gott sich abwendet. Und das führt uns dann zu dem fünften Punkt. Was bedeutet das, wenn Gott sich abwendet? Fünftens, diese Menschen stehen unter Gottes Fluch und sie werden das Leben nicht sehen. Was passiert denn mit den Menschen, von denen Gott sich abwendet? Vers 51, sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen gegen sie ab und kamen nach Ikonion. Also wenn Juden im Ausland waren und gerade an der Grenze standen zu ihrem gelobten Land, als sie wieder zurückkamen, die Heimat, schütteten sie den Staub von ihren Füßen ab. Als Zeichen, wir sind Juden, wir sind Teil von diesem gelobten Land. Wir haben nichts zu schaffen mit dem Heiden, die unter Gottes Fluch stehen. Wir haben nicht mal ein Staubkorn mit ihnen, Gemeinschaft und Verbindung. Sie stehen unter Gottes Fluch. Wir sind das gelobte Land. So. Das Heftige ist nun, dass Jesus Christus einst seinen Jüngern geboten hatte, den Staub von den Schuhen abzuschütteln, wenn jüdische Städte Gottes Wort nicht angenommen haben. Um zu zeigen, dass diese Juden als Heiden gelten vor Gottes Angesicht, wenn sie Jesus Christus nicht annehmen. Ja, sogar schlimmer sind sie als Heiden, schlimmer als Sodom und Gomorra. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 10, und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher ergehen an dem Tag des Gerichts als jener Stadt. Was bedeutet das nun? Dass Paulus und Barnabas hier diesen Staub von ihren Füßen, von ihren Schuhen abschütteln. Wir haben keine Verbindung zu euch. Wenn ihr das Licht ablehnt, dann steht ihr unter Gottes Fluch. Das Gericht wird kommen. Paulus führt dieses Gericht aus und sagt, Paulus und Barnabas aber sprachen freimütig, Vers 46, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Was ist die Auswirkung von Gottes Gericht? Ja, du bekommst tatsächlich das, was du möchtest. Du möchtest das Leben nicht, du stößt das Licht weg. Nun, dann wirst du in die ewige Finsternis kommen und wirst das Leben nicht sehen. Du wirst genau das empfangen, was du möchtest. Hier diese Formulierung, ihr haltet euch selber nicht für das ewige Leben würdig. Nun, wenn du sie gefragt hättest, glaubt ihr, ihr empfangt das ewige Leben, dann würden sie sagen, ja. Das ist sicherlich nicht damit gemeint, dass sie gesagt haben, nein, wir sind des ewigen Lebens nicht würdig. Sondern diese Formulierung meint vielmehr, ihr sprecht das Gerichtsurteil über euch selbst aus. Durch eure Ablehnung des Wortes Gottes sagt ihr, wir sind nicht würdig, das ewige Leben zu sehen. Ihr sprecht das aus, dieses Gerichtsurteil. Ihr bekommt, was ihr wollt. Ihr wollt nicht das Licht, also die ewige Finsternis. Ihr wollt das Leben nicht, also werdet ihr den ewigen Tod sehen. Wer vom Licht flieht, flieht vor dem Leben in die ewige Finsternis. Das sollte eine ernste Warnung für uns alle sein. Nun aber, ich hoffe und bete, dass das bei keinem einzigen von uns heute Morgen der Fall ist. Dass keiner von uns dieses Licht abstößt, das uns auch heute begegnet in diesem Wort, das wir hören. Sondern dass jeder vom Wort angezogen ist. Jeder von euch. Jede einzelne Seele, die hier sitzt heute, wirklich angezogen wird von diesem Licht. Vom kleinsten bis zum größten, der hier ist. Aber dann lasst uns doch jetzt fragen, wie sieht das denn aus, wenn man vom Licht angezogen wird? Was passiert dann in meinem Leben, wenn ich angezogen werde von diesem Licht? Lass uns die fünf Dinge anschauen, die wir sagen können über diese Menschen, die angezogen werden. Das Erste ist, also woran erkennst du, dass du wirklich vom Licht angezogen wirst? Das Erste, nun, das Wort Gottes hat auf dich eine sonderbare Anziehungskraft. In Vers 44 heißt es, am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um Gottes Wort zu hören. Gottes Wort, das Licht in der Predigt, das Licht Jesu Christi, das hat eine sonderbare große Anziehungskraft. Es hat solch eine Strahlkraft und solche Anziehungskraft, dass es leuchtet bis ans Ende, an das Ende dieser Erde, heißt es. Und dass es von Nation zu Nation geht und alle, die zu sich zieht, die Gott dazu bestimmt hat. Dieses Wort von Jesus hat eine sonderbare Anziehungskraft. Es ist kein normales Wort. Es hat Kraft. Und wenn Gemeinden doch mehr auf diese übernatürliche Anziehungskraft des Wortes vertrauen würden, dann müssten sie nicht versuchen, irgendwelche Attraktionen zu bieten, damit Menschen kommen. Wenn sie doch nur glauben würden, dass dieses Wort tatsächlich Kraft hat, übernatürliche, übermenschliche Kraft, Menschen zu ziehen. Die Leute in Antiochia kamen, um Gottes Wort zu hören. Und hierin erkennst du, dass das Licht Gottes dich nicht abstößt, sondern dich anzieht, wenn du dich aufmachst, um Gottes Wort zu hören. Wenn du dieser Predigt von Jesus Christus, dem Heiland, wirklich Gehör schenken willst. Wenn du kommst, weil du ein Verlangen hast, nicht bloß eine schaulustige Neugier, sondern die Sehnsucht, Hunger hast nach Gottes Wort. Lass mich dir ein Beispiel geben. Seit, ich weiß nicht wie vielen Monaten jetzt, besucht uns eine vornehme Dame in Frankfurt, Gottesdienst. Und sie stellte sich mir so vor, dass sie sagt, sie ist eine gute Katholikin. Sie ist sehr aktiv involviert in der katholischen Kirche. Und nun, erst Mittwoch war es wieder, sagte sie, 58 Jahre lang hat sie sich nicht so verändert und hat sie so viel dazu gewonnen, wie in diesen wenigen Monaten, wie sie Gottes Wort in unserer Mitte hört. Sie sagt von sich, sie muss kommen, Sonntag für Sonntag, jetzt kommt sie auch mittlerweile in die Gebetsstunden, weil sie merkt, dass das Wort sie anzieht. Wenn man sie fragt, was sie anzieht, sagt sie das Wort. Sie hat angefangen, die Bibel zu lesen, was sie vorher als Katholikin nicht getan hat. Sie liest zu Hause die Bibel und studiert sie und liest Bücher über die Bibel. Und jeden Sonntag neu, wenn ich sie spreche, kommt sie und sagt, dass sie überwältigt ist, zutiefst berührt und dass sie das gar nicht verstehen kann, was da eigentlich passiert. Dass das Wort sie so trifft. Sowas hat sie noch nie erlebt, sagt sie. Gottes Wort ist ein Scheinwerfer, aber ein übernatürlicher. Und irgendwie auf gewisse Menschen hat dieses Licht eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Woran erkennst du, dass Christus das Licht dich anzieht, wenn sein Wort dich anzieht? Wenn du kommst und sagst, wohin sollte ich gehen? Allein du, hier finde ich Worte des ewigen Lebens. Ich weiß gar nicht, wohin ich gehen sollte. Ich muss zu dir kommen. Wo Jesus seine Jünger fragt, und ihr, wollt ihr auch gehen? Als so viele Leute Jesus den Rücken zugekehrt haben, weil sie gesagt haben, das ist eine harte Rede, wer kann es hören? Wahre Jünger sprechen, wohin sollten wir gehen? Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen sollte, weil alles in mir zieht, wird angezogen von diesem Wort. Ich hänge an deinen Lippen. Dein Wort wird zu meiner Speise, so oft ich es empfange. Ich lebe nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus deinem Mund kommt. Kennst du dieses Verlangen nach Gottes Wort? Dass dich keiner zwingen muss, die Bibel zu lesen. Dass dich keiner zwingen muss, in den Gottesdienst zu kommen. Nein, du hast diesen aufrichtigen Wunsch. Du versammelst dich, um Gottes Wort zu hören. Nun, vielleicht sagst du, du kanntest mal diese Anziehungskraft. So, ich habe mal irgendwann vor einiger Zeit gelesen, so ein Magnet, wenn du einen Magnet hast, der kann auf seine Anziehungskraft, diese Kraft irgendwie verlieren, wenn er stark erschüttert wurde zum Beispiel oder wenn er große Hitze ausgesetzt wurde, kann es sein, dass er diese Kraft verliert. Aber dann muss dieser Magnet neu ausgerichtet werden. Und dann gewinnt er diese Kraft auch zurück. Vielleicht fehlt dir diese Anziehungskraft gerade. Dass du merkst, so dieses Sehnen nach Gottes Wort und seiner Wahrheit, das ist irgendwie weg. Nun dann gib dich nicht damit zufrieden, sondern flehe zu dem Herrn, dass er dich neu ausrichtet, dass du neu begeistert wirst, dass du neu erkennst, wie sehr du jedes Wort brauchst, das aus seinem Mund kommt. Gib dich nicht damit zufrieden, zum Gottesdienst zu kommen, ohne Sehnsucht im Herzen. Einfach so, weil du es musst. Schau, dass du dieses herzliche Sehen nach Gottes Wort nicht verlierst. Hast du diese Anziehungskraft oder erlebst du sie von Gottes Wort in deinem Leben? Die zweite Sache ist, die wir sehen können bei den Menschen, die vom Licht angezogen sind. Sie nehmen Gottes Wort wirklich auf, und zwar mit Freude, mit Verherrlichung und mit Glauben. Vers 47, da wird das Wort zitiert, aus dem Propheten Jesaja. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde. Hier kommt das Wort. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Als die Nicht-Juden das Wort aus dem Propheten Jesaja hören, Gottes inspiriertes Wort, und zwar, dass Jesus zum Segen gesetzt sein soll, auch für die Nation. Das heißt, dass das Heil, die Rettung, auch zu den Nichtjuden geht. Wie reagieren sie darauf? Sie hören es, sie freuen sich, sie verherrlichen das Wort und sie glauben. Jemand, der vom Licht angezogen ist, der wird sich tatsächlich freuen über die Rettung in Christus. Er wird sich freuen über die Rettung in Christus. Und er wird das Wort verherrlichen. Man könnte auch übersetzen, das Wort preisen. Wisst ihr, diese Leute hier preisen nicht den Prediger. Sie preisen das Wort. Verstehst du? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Sie verherrlichen das Wort, das aus Gottes Mund kommt. Sie freuen sich darüber. Sie verherrlichen es und sie glauben es. Das heißt, sie vertrauen diesem Wort der Rettung. Echtes Vertrauen. Das heißt, das Wort aufzunehmen ist verbunden mit Freude, Ich freue mich über das, was ich höre, mit Lobpreis. Ich preise Gott dafür. Ich preise sein Wort, das aus seinem Mund kommt. Wie der Psalm 119 eine ganze Lobrede ist auf Gottes Wort. Und ich vertraue diesem Wort. Es ist zuverlässig für mich. Wisst ihr, bei denen, die vom Licht abgestoßen werden, ja, bei denen ist statt Freude Ärger. Statt Verherrlichung ist da Widerspruch und Lästerung. Und statt Glauben ist da Ablehnung, ja, Verfolgung. Nein, aber wenn das Licht Christus dich anzieht, dann wirst du Freude haben über die Rettung in Christus. Du wirst Verherrlichung sehen in deinem Leben, Lobpreis über Gottes Wort und wahren Glauben. Vertrauen darauf, dass dieses Wort auch für dich wahr ist. Wie reagieren diese Leute noch? Das Dritte. Das Wort des Herrn wird verbreitet, Vers 49. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Nun also, wer sich freut, wer verherrlicht, wer glaubt, der wird das Wort des Herrn auch auf ganz natürliche Weise ausbreiten. Ich denke nicht, dass es hier darum geht, dass Paulus und Barnabas das Wort in der ganzen Gegend ausgebreitet haben. Ja, sie predigten in Antiochia, aber Leute kamen zum Glauben und sie verbreiteten die Botschaft in der ganzen Gegend. Die Botschaft, dass Jesus der Heiland ist, der Retter. Und das war etwas ganz Natürliches für sie. Manche meinen immer, Evangelisation sei irgendwie so ein Zwang, so eine triste, unangenehme Pflicht, die man irgendwie erledigen muss und zu der man irgendwie gezwungen werden muss. Das Ausbreiten von Gottes Wort ist ein ganz natürlicher Begleiteffekt bei den Menschen, die diese Anziehungskraft verspürt haben. Wenn du dich nämlich freust über die Rettung, wenn du das Wort preist, verherrlichst, wenn du das wirklich glaubst, wenn du dem Vertrauen schenkst, wenn dich das wirklich angezogen hat, dann wirst du auch davon sprechen. Ich erinnere mich an eine Frau, ältere Dame, eine Seniorin, die meine Frau und ich einmal besucht haben. Und gleich als wir in ihre Wohnung gekommen sind, sahen wir schon, dass überall Mitbringsel waren, die afrikanisch aussahen. Und tatsächlich, sie fing uns an, von ihren Afrika-Reisen zu berichten. Und sie war so begeistert, dass sie uns dann sogar noch Filmaufnahmen zeigte, die sie aufgenommen hatte in Afrika. Und sie erzählte und erzählte und es leuchtete in ihren Augen. Und nachdem man so ein paar Stunden mit ihr zusammen war und zuhörte, was sie so sagt, dachte man auch selbst, ja, Afrika muss ein ziemlich toller Kontinent sein. Eigentlich müsste ich da mal hin und dieses Land, diesen Kontinent besuchen. Sie pries Afrika. Und man merkte, dieses Land hat, also dieser Kontinent hat irgendwie so eine Anziehungskraft auf sie. Das war mit Freude verbunden. Womit dein Herz gefüllt ist, davon geht dein Mund auch über. Also wenn du Freude hast an Christus, wenn Christus Anziehungskraft auf dich hat, dann werde ich dir nicht sagen müssen, sprich von Christus. Du wirst es tun, ganz natürlich, selbstverständlich wirst du das Wort ausbreiten. Weil wenn du, mal, ist egal, triff irgendwelche Menschen, verbring ein bisschen Zeit mit ihnen. Und du wirst sehen, im Gespräch wird es auf einen Punkt kommen, wo du merkst, was der Person wirklich Freude macht. Wo du über alle möglichen Dinge redest und plötzlich sprichst du über etwas, wo die Augen anfangen zu funkeln bei der Person. Wo du siehst, wo ihre Leidenschaft liegt. Und du musst die Menschen nicht zwingen, um über ihre Leidenschaft zu sprechen. Es sprudelt nur so aus ihnen heraus. Wer von dem Licht Jesus Christus angezogen wird, wer das Wort mit Freude aufnimmt und es preist und dem Wort wirklich glaubt, wer das als anziehend empfindet, der wird auch anderen davon erzählen wollen. Denn jeder Mensch spricht von dem, was ihn persönlich anzieht und was er anziehend findet. Jeder Mensch. Die vierte Sache, die ich sagen möchte über diese Menschen ist, ja, sie wurden tatsächlich Schüler des Wortes Gottes. In Vers 52 heißt es, die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Plötzlich ist hier die Rede von Jüngern. Die wurden ja vorher hier noch nicht erwähnt. Plötzlich gab es Jünger in dieser Gegend. Das heißt, die Menschen, die angezogen wurden, die freudig so zum Glauben kamen, die wurden Jünger. Das heißt, sie wurden Schüler, sie wurden Studenten. Sie waren von nun an Menschen, die tatsächlich Jesus Christus nachfolgen wollten, um von ihm zu lernen. Woran erkennt man Menschen, die vom Lichte angezogen werden? Nun, sie bleiben angezogen. Sie folgen weiter und sie lernen immer weiter dazu. Sie wachsen darin, im Lichte zu sein. Also wisst ihr, das ist nicht bloß so ein emotionaler, kurzer Moment gewesen, den sie da hatten, wo Paulus und Barnabas emotional gepredigt haben und wo dann irgendwie Leute gesagt haben, ja, ich entscheide mich auch für Jesus und das war's. Diese Menschen wurden tatsächlich zu Jüngern. Das heißt, sie folgten dem Licht beständig nach und sie wollten lernen und lernen, immer mehr diesem Licht ähnlich zu werden. Die Jünger in Antiochia, die waren so gute Schüler, dass Paulus nur ein paar Monate später wieder vorbeikommen konnte, um Folgendes zu tun. Haben wir heute schon gelesen. Apostelgeschichte 14. Und als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigten und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra, Ikonion und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Als sie aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an dem sie gläubig geworden waren, an. Das heißt, obwohl es Verfolgung gab in Antiochia, wurde schon nach ein paar Monaten hier Älteste gewählt in dieser Stadt. Was lernen wir hieraus von diesen Menschen, die dort waren? Nun, es müssen sehr, sehr gute Schüler gewesen sein. Dass sie über diese Zeit hinweg reif genug waren, dass sie Älteste aufstellen konnten in ihrer Mitte. Ihr Lieben, das waren echte, hingegebene Schüler, die einsatzbereit waren, die wirklich lernfähig, lernbereit waren. Wer sind die Menschen, die vom Licht angezogen werden? Es sind die Menschen, die tatsächlich beim Licht bleiben wollen und immer mehr im Lichte leben wollen. Das heißt, immer mehr zum Herrn sagen wollen, ich möchte lernen. Da ist Schatten in meinem Leben, da ist Dunkelheit in meinem Leben. Verändere mich, lass mich reifen, lass mich Fortschritte machen. Ich möchte dein Schüler sein, ich möchte lernen. Ich möchte nicht da stehen, wo ich bin, sonst wäre ich ja kein Schüler, wenn ich schon ausgelernt hätte. Wisst ihr, wenn ich die Schüler oder Studenten hier in unserer Mitte fragen würde, was behandelt ihr gerade oder was hast du dazugelernt oder welche Fortschritte machst du in deinem Studium und in deiner Schule? Alle werden mir eine Antwort geben können. Selbst die Kleinsten werden sagen können, ja, ich habe jetzt lesen gelernt. Etwas dergleichen. Wenn ich dich frage, du bist doch ein Schüler, ein Student Jesu Christi. Wo sind deine Fortschritte? Was hast du dazugelernt in den letzten Monaten? Eifrig und wissbegierig? Dass du Jesus, deinem Lehrer, immer ähnlicher werden möchtest. Die Menschen sind vom Licht angezogen, die tatsächlich Jünger Jesu sind und nicht so bleiben wollen, wie sie sind, sondern ihm nachfolgen, wohin er auch geht, und zuhören, was er sagt und es umsetzen wollen in ihrem Leben. Nun, das fünfte und letzte ist, diese Menschen, die vom Licht angezogen werden, die beharren trotz schwieriger Umstände und Widerstände bei Christus. Mal Vers 52, die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Nun, eigentlich erwarten wir doch jetzt, dass hier irgendwie ein Vakuum entstehen müsste. Also Paulus und Barnabas, die werden vertrieben, die müssen gehen und der Staat verfolgt sie sozusagen. Dann müsste man doch denken, dass es hier eigentlich heißen müsste, die Jünger aber wurden mit Traurigkeit erfüllt und fühlten sich ganz allein gelassen. Das wäre jetzt das Menschliche, was wir erwarten, oder? Stattdessen aber heißt es, sie wurden mit Freude erfüllt und mit Heiligen Geist. Also da werden gerade die Prediger vertrieben, durch welche sie zum Glauben gekommen sind. Und das heißt dann einfach, nachdem sie vertrieben wurden, die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligen Geist erfüllt. Kein Vakuum. Freude, die Fülle durch die Erfüllung des Heiligen Geistes. Überlegt euch das einmal. Verfolgung ist ausgebrochen und Freude entsteht. Man könnte eigentlich denken, dass sie mit Angst und Bange erfüllt werden und dass sie verzweifelt sagen, was sollen wir nun ohne diese Prediger tun? Was wird aus uns werden? Aber wenn Gott einen Menschen zum Licht geführt hat und ihm hinzieht dort, dann wird er auch freudig weiter Christus nachfolgen, obwohl seine Umgebung sehr, sehr finster und düster ist. Gott stärkte sie nämlich darin, treu auszuharren, dran zu bleiben und nicht abzufallen. Und ihr seht, das ist keine natürliche Freude, denn Aufgrund der Umstände kann es nicht gewesen sein und es steht im direkten Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Sie wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Das heißt, ihr seid nicht allein gelassen. In dieser Zeit erleben sie, Gott selbst ist bei ihm und er ist Beistand genug. Seine Gegenwart, seine Kraft, sein Geist wohnt in ihm. Er erfüllt sie. Er erfüllt all den Mangel aus, der jetzt gekommen ist durch die Abwesenheit von Paulus und Barnabas. Der Herr sorgt sich um die Seinen, dass sie beständig bleiben und verharren in Freude ihm nachfolgen, obwohl es widrige Umstände gibt. Ja, Paulus und Barnabas wurden vertrieben, aber den Heiligen Geist kann niemand aus ihren Herzen vertreiben. Selbst wenn die ganze Welt sich gegen sie richtet. Er gibt ihnen Freude, weil sie wissen, Gott ist da. Sie haben Freude im Licht und am Licht, trotz dieser finsteren und düsteren Umstände. Hast du diese Freude? Ich sage nicht, dass sie immer da sein muss und zu jeder Zeit völlig, aber dass du merkst, selbst da, wo es eigentlich ein Vakuum in deinem Leben geben müsste, wo es Verlust und Widerstand und Trauer gibt, dass Gott in seiner Gnade dir seinen Heiligen Geist so in diesen Situationen schenkt, dass du merkst, er ist dir ein Beistand und du kannst Freude haben, weil er bei dir ist und dich hindurchträgt und dir wirklich so beisteht durch all diese Situationen. Daran erweist sich, dass dein Glaube echt ist. Sicher werden diese Jünger auch getrauert haben, als Paulus und Barnabas gingen. Aber in der Trauer war eine Freude, die man von Gott hat. Hier sehen wir diesen klaren Kontrast zwischen Menschen, die vor dem Licht fliehen und dagegen angehen, und den Menschen, die zum Licht kommen, weil sie vom Licht angezogen werden. Lass mich aber jetzt eine Sache zum Abschluss sagen. Waren die einen jetzt irgendwie klüger als die anderen? Also die vom Licht angezogen werden, waren das irgendwie bessere Menschen? Haben die sich irgendwie vielleicht mehr Mühe gegeben oder wurden sie religiös besser irgendwie erzogen oder waren sie gebildeter? Kann man sich etwas darauf einbilden, dass man zum Licht gezogen wird? Vielleicht sagst du ja heute, ja, ich merke, ich werde zum Licht gezogen. Diese Dinge, die du sagst, sind da in meinem Leben, wenn auch schwach und wenn ich immer im gleichen Maße sichtbar in meinem Leben, aber ich kann sagen, ja, das hat der Herr getan. Kannst du dir was darauf einbilden? Wer sind die Menschen, die zum Licht kommen? Warum kommen sie? Vers 48. Als aber die, die aus den Nationen waren, es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Hörst du das? Es glaubten so viele, die zum ewigen Leben verordnet waren. Und Gott ist derjenige, der hier verordnet. Gott selbst hat bestimmt, wer ewiges Leben empfangen wird. Seine Erwählten. Er hat es so verordnet, er hat es so bestimmt und alle, die er verordnet, glauben. Dieses Wort verordnet, das meint so etwas wie, ja, da ist eine Sache in der Vergangenheit geschehen, aber es hat Auswirkungen auf die Gegenwart. Gott hat in der Vergangenheit vor Grundlegung der Welt verordnet, dass Menschen aus allen Nationen, unzählige Menschen glauben sollen und gerettet werden. Und diese Auswirkung, also diese Verordnung hat Auswirkung in der Gegenwart. Wisst ihr, wenn wir das hier hören, dass Gott derjenige ist, der Menschen dazu verordnet, zum Licht zu kommen und beim Licht zu bleiben, um errettet zu werden, dann sollte das nicht etwas sein, was uns dazu führt, dass wir unsere Faust in den Himmel erheben und irgendwie Gott anklagen und sprechen, das darf nicht sein, warum verordnest du nicht alle Menschen zum Leben? Wenn wir wirklich verstehen, was hier passiert, dann sollten wir uns in den Staub werfen und Gott preisen dafür, dass er überhaupt eine Person zum Leben verordnet, denn wir alle verdienen es, verdammt zu werden. Wir sollten, wenn wir von Gottes Souveränität und Allmacht und Erwählung hören, dann sollten wir nicht ihn anklagen. Wir sollten ihn preisen, dass er uns nicht mehr verklagt. Dass er uns verordnet hat, zu leben. Obwohl sein Gesetz uns eigentlich verdammt. Dass Jesus Christus gekommen ist, das Licht, um Menschen zu retten, aus allen Nationen bis ans Ende dieser Welt, indem er für sie gestorben ist. Wisst ihr, jeder, der von euch angezogen wird zum Licht, sollte nicht gehen und sollte diesen Tag des Herrn nicht verstreichen lassen, ohne von ganzem Herzen den Herrn für diese Gnade zu preisen. Es ist kein menschlicher Verdienst. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Ihn zieht. Wenn du gezogen wirst, wie willst du nicht die Hand des Vaters dafür preisen heute? Wie willst du ihn ungerühmt lassen dafür heute, dass er dich zieht aus der Finsternis ins Licht? Darum sag mir, welche Auswirkungen hat Gottes Wort auf dich, sein Licht? Wirst du angezogen oder abgestoßen? Fliehst du vor dem Licht oder kommst du zum Licht? Und möge der Herr einen jeden von uns, einen jeden, zum ewigen Leben verordnet haben. Möge bei uns Freude und Verherrlichung und Glaube zu finden sein, weil auch bei uns in unserer Mitte heute Morgen das prophetische Wort erfüllt wird. Ich habe dich zum Licht der Nation gesetzt, dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Amen.